Direkt aus Europa, Nummer 288, Seite B.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist Klaus Remme. Es wird 7.51 Uhr, 9 Minuten vor 8. Sie hören den Deutschlandfunk. Seit Montag ist für Raucher Italien ein anderes Land. Sie dürfen nicht mehr qualmen in öffentlichen Räumen, in Bars nicht, in Espresso-Bars und Restaurants. Keine Chance auf die Zigarette. Geldstrafen werden verhängt. Das Ganze scheint glimpflich angelaufen zu sein. Es gibt Misstöne durch den ein oder anderen Politiker. Verteidigungsminister Antonio Martino hat schon angekündigt, bei Kabinettssitzungen nach wie vor rauchen zu wollen. Philipp Kreiselmeier, unser Korrespondent in Rom, berichtet über erste Erfahrungen der Italiener mit dem Rauchverbot.
An allen Ecken und Enden herrscht seit Tagen das Gesprächsthema vor. Das Gesetz, das am Montag um 0 Uhr in Kraft getreten ist. Erregt wird diskutiert und nicht immer ganz logisch. Ich gehe tanzen und in der Diskothek darf ich nicht rauchen. Findest du das richtig? Ein totales Verbot. Statt das Rauchen zu untersagen, soll der Staat doch aufhören, Zigaretten zu produzieren und zu verkaufen. Geht schneller. Lassen wir den Qualm weg, dann werden wir durch den Auspuff vergiftet, durch die Luftverschmutzung und so weiter. Das ist schädlich, nicht der Rauch. Und durch den Verkehr muss ich mit dem Kind spazieren, durch die Autoabgase. Und dann geht's gegen die Zigarette. Abends vor den Lokalen und tagsüber vor den Bürohäusern sind natürlich eher die Raucher anzutreffen, sodass diese Debatten nicht das komplette Meinungsbild wiedergeben. Nach repräsentativen Umfragen gibt es deutlich mehr Italienerinnen und Italiener, nämlich klar über 80%, die mit der neuen Rechtslage einverstanden sind, als es hierzulande Nichtraucherinnen und Nichtraucher gibt, kurz über 75%. Wobei kaum jemand Einwände hätte, wenn mehr Wirte wie diese Kaffeebetreiberin von sich sagen könnten, sie hätten einen Raucherraum eingerichtet mit der vorgeschriebenen Belüftungsanlage.
Wir haben fatto l'impianto di aspirazione con il ricambio d'aria. Abbiamo messo un grande macchinario che renda l'aria pulita.
Und der Maschinerie, die das Ambiente von Nikotin und Teerdünsten reinigt. Alles in allem ein Aufwand, der laut Gaststättenverband ein durchschnittlich großes Restaurant um die 20.000 Euro kostet. Weniger als 5% der verschiedenen Etablissements haben sich diesen Aufwand geleistet. Er ist ja auch zu teuer, wie Elisabetta und Fabio befinden, Mitte 20, die sich der Sucht zuliebe in die Kälte vor ihrem Restaurant gestellt haben.
Costa troppo di avere due sale differenti, no?
Sì, in realtà dovrebbero fare sale a parte, però costa troppo.
Es müssen auch zwei völlig getrennte Räume sein. Dafür sind manche Lokale halt einfach zu klein. Dem nächtlichen Plausch gesellt sich ein Tourist aus Athen hinzu, der gern ins Mikrofon sagen will, das Gesetz sei schlecht für Italien. In Griechenland wäre sowas undenkbar. Bei uns halb Raucher, halb Nichtraucher. In der Tat wird in der politischen Debatte über ein Jahr nach der Verabschiedung des Gesetzes reichlich spät darauf hingewiesen, dass ja dem Schutz der Nichtraucher kein Abbruch getan würde, wenn Raucherlokale zugelassen würden, die dann eben auf den Umsatz mit den Tabakverächtern verzichten. Es müsste ja nicht gleich die Hälfte aller Pizzerien, Osterien, Trattorien sein. Doch sogar bei geschlossenen Veranstaltungen, beispielsweise in einem gemieteten Hotelsaal, ist nach dem Wortlaut der neuen Vorschrift das Nikotin tabu. Das geht vielen Wirten zu weit, wie sie auch die Rolle des Sheriffs ablehnen, die ihnen vom Gesundheitsminister ihrer Meinung nach auferlegt worden ist. Ich kann meine Gäste freundlich auffordern, das Rauchen zu unterlassen. Aber woher nehme ich die Autorität zu sagen, hier nicht, nimm deine Zigarette und geh raus? Und dabei sind die Hausherren, was die Strafandrohung angeht, schlechter dran als die eigentlichen Luftverschmutzer. Qualmen am unerlaubten Ort kostet zwischen 27,50 Euro und 275 Euro und das Doppelte, wenn Kinder oder Schwangere anwesend sind. Dafür, dass er das Verbot in seinen Räumen nicht durchsetzt, kann ein Wirt mit 220 bis 3.300 Euro belangt werden. Abgesehen von einer ersten Strafe, die unmittelbar nach Inkrafttreten des Gesetzes verhängt wurde, in Neapel und wie inzwischen gemeldet wird, vor den laufenden Kameras eines örtlichen Fernsehsenders, also wohl in einer abgesprochenen Aktion, abgesehen davon soll in den ersten Monaten Milde walten. Danach ist zumindest, was das Auswärtsessen angeht, sowieso erstmal Entspannung angesagt, denn dann kann man ja wieder draußen dinieren und unter freiem Himmel dürfen auch Schwangere mit blauem Dunst angeblasen werden. Was auch im Sommer bleibt, ist die zusätzliche Mühe, die den Büroangestellten auferlegt ist. Sie müssen, statt wie bisher üblich einfach auf den Korridor zu gehen, den Weg zur Feuertreppe, zu einem Balkon, wo vorhanden, oder eben vor die Tür machen. Dieser Angestellte einer Spedition, gestern Nachmittag vor dem Eingang zu seiner Firma in der römischen Innenstadt angesprochen, mit der Fluppe in der Hand, gewinnt diesem Zwang aber vorwiegend positive Seiten ab. Er sei über das Gesetz sehr glücklich, sagt er. Denn so versucht man doch deutlich weniger zu rauchen und das ist gut für die Gesundheit. Fabio und Elisabetta sind dagegen, durch die Aussicht mehrmals am Tag das Büro verlassen zu müssen, wenn sie ihrem Laster frönen wollen, eher genervt. Aber ich sehe schon ein. Das wird hier wie in Amerika. Wo es wirklich genug andere Probleme gibt, warum man sich da ausgerechnet um die Zigaretten kümmert. Naja, ist schon gut für die öffentliche Gesundheit. Aber eine Unannehmlichkeit eben trotzdem, mit der man sich nicht so bald abfinden wird. Ältere Menschen als der 27-jährige Fabio erinnern sich allerdings an einen Präzedenzfall in Italien, der erwarten lässt, dass sich die Wogen bald wieder glätten. Vor 20, 30 Jahren, als das Rauchen im Kino verboten wurde, gab es auch Aufruhr und dann hat man sich doch schnell dran gewöhnt. Der von den weniger gelassenen Menschen als Tabak-Taliban beschimpfte Gesundheitsminister Sirkia hat inzwischen schon eine weitere Sucht aufs Korn genommen. Als nächstes, so hat er angekündigt, will er gegen den Alkohol vorgehen. Vor allem trinkende Jugendliche machen ihm Sorgen. Als erstes schwebt dem Minister ein Verbot der Werbung für Spirituosen vor.
Eine Reportage von Philipp Kreiselmeier.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Diesmal mit Hans Jürgen Barth. Schönen guten Abend.
Ja, gehört habe ich davon. Ja. Naja, dass da solche Bestrebungen im Gang sind, dass man dort eine Patenschaft machen will. Das finde ich ganz dufte. Sollte man machen.
Richtig. Naja, erstmal spenden und dann helfen in jeder Hinsicht hier, was den Aufbau betrifft. Austauschschüler vielleicht oder ähnliches.
Ja, Fischerboote, soweit ich gehört habe, sind schon welche unterwegs. Ja, und das ist so richtig.
10 Euro will das Ehepaar spenden, auch wenn die Stadt Veligama in Sri Lanka den meisten noch kein Begriff ist. Wen man auch anspricht vor dem Rathausplatz, die Bereitschaft zu helfen ist dennoch groß. Für Martin Patzelt eine überraschende Erkenntnis. Müde, aber lächelnd, deutet der Oberbürgermeister auf einen großen Stapel Briefe auf seinem Schreibtisch.
Ich habe heute beim Zahnarzt gesessen früh. Da hat mich wieder ein Frankfurter Unternehmer angesprochen und bringen Sie mir bitte eine Adresse mit von einer Familie, die will ich dauerhaft über Jahre hindurch unterstützen. Das ist eine Glücksstunde für mich. Und dann habe ich das Gefühl, da hat es gezündet und dann leisten wir als eine Stadt, die immer ihr eigenes Schicksal beklagt, wie arm sie ist und wie schlimm die Verhältnisse im Osten zum Beispiel sind, die richtet ihren Blick auf einmal auf eine Gegend der Welt, die sehr viel mehr Not hat. Und das kann uns ungemein helfen. In unserer Identität, in unserer Lebensqualität, würde ich sogar sagen.
Seit Tagen wirbt Oberbürgermeister Martin Patzelt für die Städtepatenschaft zwischen Frankfurt-Oder und dem Fischerstädtchen Veligama, 5 Autostunden von Colombo entfernt, das 8.000 seiner 40.000 Einwohner durch die Flutwelle verloren hat. Konkret soll die Hilfe sein, weshalb Patzelt jeden Morgen um 7 Uhr früh mit seinem Kollegen aus Veligama telefoniert, der selbst seine Mutter bei dem Unglück verloren hat. Bei der schwierigen Kommunikation über Funktelefon hilft ihm Laknat Munasinghe, der aus der Gegend von Veligama kommt und seit 1995 in Frankfurt wohnt. Meistens bleibt noch Zeit für eine Tasse Tee und ein Gespräch.
Ich hoffe, Deutsche oder Europäer bei uns Urlaub machen.
Sie wissen ja, ich will ja jetzt schon Urlaub machen fahren.
Ich habe
in 14 Tagen, es gibt Hotels, die sind noch in Ordnung und da kann ich hin.
Ja.
Martin Patzelt hat lange mit sich gerungen, ob er seinen Skiurlaub streichen und stattdessen nach Veligama fahren soll. Die Bilder von biertrinkenden Strandurlaubern zwischen all dem Müll gingen ihm nicht aus dem Kopf. Aber jetzt hat er einen Flug gebucht, um seinen Kollegen in Veligama zu treffen und seinen Frankfurtern zu erklären, wofür er Geld braucht.
Deswegen braucht man Gewährsleute vor Ort, die sich das anschauen und die dann signalisieren hier an dieser und jener Stelle. Ein Projekt haben wir vorrangig in den Blick gefasst, das sind die Fischerboote. Die Fischer müssen wieder aufs Meer, sie müssen Fische fangen, sie müssen ihren Lebensunterhalt sich erwerben. Und wenn die religiösen Rücksichten, die sie im Moment dran hindern, und die Resignationen, die sie gefallen sind, überwunden werden, dann sollen die Boote auch wieder fahrtüchtig sein.
Hilfe zur Selbsthilfe. Mit dieser Idee kam das Frankfurter Team der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft aus Willigamer zurück. Einen Tag nach der Flut machten sich Sven Oberländer und sein 10-köpfiges Team auf den Weg. Heute sitzen sie, immer noch sichtlich ermattet, in ihrem kleinen Büro am Helenesee.
Wir sind zurückgekommen und hatten die Erfahrung gemacht, dass die Menschen da unten so ein bisschen Angst haben. Angst, dass nach den 1 bis 2 Wochen, in der jetzt die internationale Hilfsbereitschaft da ja wirklich überwältigend ist, sie wieder in Vergessenheit geraten. Und die Schäden und die Probleme, die dort entstanden sind, sind definitiv nicht in 2 Wochen zu lösen. Also wir hatten eigentlich da unten schon die Idee, dass mit so einer Städtepartnerschaft oder Patenschaft was machbar sein müsste, um für uns ja doch sehr kleinen, bescheidenen Verhältnissen, Entschuldigung.
Seitdem steht auch bei Sven Oberländer das Telefon nicht mehr still. Er war es, der dem Oberbürgermeister die Idee der Städtepatenschaft nahebrachte.
Wir planen zurzeit in der nächsten Woche dort wieder runterzugehen, und zwar dann schon im Rahmen der Vorbereitung dieser Städtepartnerschaft oder Patenschaft und vor Ort eben weiter zu schauen, wie weit wir da mithelfen können und was konkret benötigt wird. Eine Idee zum Beispiel ist, Familienpatenschaften mit ins Leben zu rufen, dass also die Frankfurter Familien mit Familien dort unten, die betroffen sind von dem Ereignis. Man kann da unten mit ganz kleinen Beträgen schon richtig gut helfen, ja, dass also durch regelmäßige monatliche Beträge, sagen wir mal, die Ausbildung der Kinder oder irgendwas abgesichert wird, worüber sich dann der Rest der Familie erstmal keinen Kopf machen braucht.
Das Team hat Sven Oberländer schon zusammen. Fast jeder würde wieder mitkommen, auch Mike Lessmann, Rettungsassistent und ehrenamtlich bei der DLRG tätig.
Ja, ich denke mal, auch von der medizinischen Seite her wird dort sehr viel Hilfe benötigt. Ich meine, die Bundeswehr tut jetzt ihren großen Teil dazu, nach langem bürokratischen Hin und Her. Aber auch Krankenhäuser, die dort im Umfeld waren, die müssen wieder aufgebaut werden.
Im Büro des Oberbürgermeisters versucht man, die vielen kleinen Spendeninitiativen von Frankfurter Bürgern zu koordinieren. Auch Edelgard Lempke, Geschäftsführerin der Ulrich-von-Hutten-Buchhandlung, hat eine Idee. Seit heute steht eine Spendenbüchse an der Kasse.
Also aus unserem Bereich hier, aus der Buchhandlung, haben sehr viele gespendet, sowieso gleich sehr früh und sehr spontan. Und natürlich ist es immer noch ein Thema und wir überlegen, was wir selber noch tun können. Aber diese Idee mit der Spendenbüchse, die kam heute ganz spontan, weil der Bürgermeister mir über den Weg lief.
Mittlerweile hat Oberbürgermeister Martin Patzelt eine Liste von Unternehmen und Handwerksbetrieben zusammengestellt, die Hilfe anbieten. Und auch die Frankfurter auf der Straße ziehen mit.
Natürlich, finde ich gut. Mobilisiert die Menschen da, und damit es weitergehen muss und dass sie wieder Mut finden.
Man darf ja nicht resignieren, nicht?
Wir hatten wohl das Hochwasser, ja. Wir sind nach Glimpfleber weggekommen im Jahr 97. Nee, ach Gottes Willen, da war ein bisschen Hochwasser hier.
Ich denke schon, dass die Menschen, als sie die großartige Hilfe erfahren haben in 97 bei dieser Jahrhundert-Oder-Flut, da haben wir eine solche großzügige Hilfe aus ganz Deutschland erfahren, aus europäischen Ländern. Und das hat mir auch den Mut gegeben, die Frankfurter anzusprechen.
Aus der Stadtkasse selbst jedoch wird kein Euro kommen.
Die Stadt Frankfurt-Oder ist tief verschuldet. Und ich habe gesagt, eine Patenschaft, die so aussieht, dass wir aus öffentlichen Geldern Hilfe geben, werde ich nicht unterstützen. Die Stadt Frankfurt-Oder wird keinen Euro spenden, weil sie selber nichts hat. Und wenn wir sagen, Frankfurt hilft, dann müssen es Frankfurter Bürgerinnen und Bürger sein. Und genau auf dieses Pferd habe ich gesetzt und das scheint auch zu funktionieren.
Papierfetzen flogen herunter, Scheiben klirrten, Türen wurden eingetreten am kommenden Samstag vor 15 Jahren in der Berliner Normannenstraße. Tausende stürmten damals die Stasi-Zentrale im Bezirk Lichtenberg. Auf den Tag genau darf wieder, diesmal ganz offiziell, wer will, hinein in das Gebäude. Zum Tag der offenen Tür, Dorothea Jung.
Also bitte keine Souvenirs mitnehmen, ja? Wir sind hier wirklich im Zentrum der Akten. Dieses ist noch der Rest vom Stasi-Archiv, wie es damals existierte, vor 15 Jahren. Es sind hauptsächlich, das ist die Besonderheit dieses Archives, es sind hauptsächlich Personendossiers.
Christian Boos, der Sprecher der Birtler-Behörde, öffnet für eine Gruppe ausländischer Journalisten die großen, schweren Archivabteile im einstigen Stasi-Hauptquartier.
Und während die Kameras ihre Bilder schießen und die Medienvertreter einen Eindruck von der Datensammelwut der Stasi gewinnen, steht Heinz Meyer im Gang zwischen den grauen Schrankfluchten und ruft sich den 15. Januar 1990 ins Gedächtnis zurück. Damals hatte das neue Forum die Bürger übers Radio zur Aktionskundgebung vor dem Stasi-Gebäude in der Lichtenberger Ruschestraße aufgerufen, erinnert sich der 66-jährige Ingenieur.
Ich war um 17 Uhr mit Tausenden von Menschen vor diesem Tor in der Ruschestraße. Die Tore waren zugeriegelt und die Masse skandierte: Macht die Tore auf.
Die Demonstration gegen die zögerliche Auflösung des Geheimdienstapparates geriet aus den Fugen, als in einem Haus des riesigen Gebäudekomplexes ein Fenster aufging und Feuerlöscher auf den Hof flogen.
Das Haus wurde erstürmt und die Massen drangen in alle Gebäudeteile dieses großen Hauses ein.
Der Bürgerrechtler Konrad Weiß richtete damals über den Rundfunk eindringliche Appelle an die Menge.
Wir bitten Sie, bleiben Sie bei der Losung, mit der wir unsere Revolution bisher so erfolgreich durchgeführt haben: keine Gewalt.
Doch seine Worte blieben ungehört, wie Augenzeugen am 15. Januar 1990 im Abendprogramm des RIAS berichteten.
Und sobald wir drin waren, wurde eben alles zerschlagen, geplündert, die Scheiben eingeschlagen, die Scheiben rein und Bürogebäude wurden die Türen aufgebrochen und alles, was so gefunden wurde, mitgenommen.
Es wurden Akten rausgerissen und aus dem Fenster teilweise rausgeschmissen, Videorekorder zum Beispiel kaputtgeschlagen, Schreibmaschinen runtergeschmissen, erstmal totale Zerstörung.
Während die aufgebrachte Menge ihre Wut an einem Gebäude der Stasi-Zentrale ausließ, erfuhren die friedlichen Revolutionäre am runden Tisch im Zentrum Berlins zum ersten Mal von rund 80.000 hauptamtlichen Mitarbeitern des Ministeriums für Staatssicherheit. Die Bürgerrechtler beschlossen daraufhin noch am selben Tag, zusammen mit einigen Demonstranten ein Bürgerkomitee zu gründen, um sich einen verlässlichen Überblick über die Arbeit der Stasi in Berlin zu verschaffen. Heinz Meyer machte mit.
Ich muss sagen, ich war in meinem Leben noch nie in einem Archiv. Ich hatte also keine Vorstellung, wie es in einem Archiv aussah. Und ich wurde geführt durch einen Stasi-Offizier, der in diesem Archiv arbeitete damals, und war eigentlich überwältigt von der Großräumigkeit, von der Komplexität, auch von der Technik. Ich bin ja Techniker, von der Archivtechnik und von der Masse der Akten und auch von der Ordnung war ich beeindruckt.
Erst jetzt wurde das Ausmaß der Bespitzelung im SED-Staat offenbar. Erst jetzt erfuhr man von dem großen Heer inoffizieller Mitarbeiter des MFS und damit auch, was ein IM ist. Und spätestens jetzt dämmerte den Beteiligten am Sturm auf die Stasi-Zentrale, dass ihre Aktion am 15. Januar keinesfalls eine Eroberung war, sondern, so Konrad Weiß, mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Coup der Stadtsicherheit.
Die Menschen wurden offenbar ja gelenkt, denn sie waren im Wesentlichen in zwar die Leute aufregende, aber harmlose Bereiche. Und die offenbar wirklich brisanten Bereiche in diesem Riesengebäude waren im Grunde genommen nicht zugänglich. Und ich habe den Eindruck, dass dieser Sturm auch benutzt worden ist, um dann Dinge beiseite zu schaffen.
Dennoch, resümiert der damalige Besetzer Heinz Meyer heute, war die Erstürmung der Stasi-Zentrale nicht vergeblich.
Ich kann sagen, dass es grundsätzlich richtig war, dass die Bürger die Geschicke in ihre eigenen Hände genommen haben. Es gab einen Beschluss, dass das Amt aufgelöst werden sollte und dieser Beschluss musste kontrolliert werden. Eine Kontrolle fand ja nicht statt. Und ich kann sagen, dass wir, obwohl wir in einem großen Selbstfindungsprozess waren am Anfang, doch mitgeholfen haben, dass viele Akten gerettet wurden und dass die Stasi nicht mehr weiterarbeiten konnte.
Das endgültige Ende des Ministeriums für Staatssicherheit war besiegelt, auch wenn es MFS-Offizieren gelungen sein mochte, in letzter Sekunde noch einige Akten zu vernichten, ein paar Karteikarten verschwinden zu lassen und einige Biografien vom IM-Makel zu befreien. Aus Anlass des 15. Jahrestages der Besetzung der Stasi-Zentrale haben interessierte Bürger in Berlin am Samstag die Gelegenheit, den Gebäudekomplex des einstigen Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin-Lichtenberg zu besichtigen und dabei auch Einblicke in die Rekonstruktion zerrissener Dokumente zu nehmen. Denn die Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen und ihre Mitarbeiter wollen Mielkes Mannschaft auch heute noch so wenig Triumphe wie möglich gönnen.
Dorothea Jung aus der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin, soweit das DLF-Magazin mit Hans-Jürgen Bartsch.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist weiterhin Dirk Müller. Einen schönen guten Morgen. 7:50. Der europäische Flugzeugbauer Airbus stellt heute in Toulouse das größte Verkehrsflugzeug aller Zeiten vor. Der Airbus A380 hat mehr als 500 Sitze in der Standardversion und über 800 Sitze in der Charterklasse. Mehr als 5000 Gäste wiederum werden zu der Vorstellung heute erwartet, darunter auch Bundeskanzler Gerhard Schröder.
Comme un pays, au Toulouse, au Toulouse.
Toulouse, la ville rose, die rosa Stadt, wie die Franzosen sie nennen, wegen der hellroten Ziegel, mit denen seit Jahrhunderten dort gebaut wird. Der kürzlich verstorbene Sänger Claude Nougaro stammte aus Toulouse, der Hauptstadt des französischen Jazz und des Flugzeugbaus. Bundeskanzler Schröder, der französische Staatspräsident Chirac und die britischen und spanischen Premiers Blair und Zapatero werden nur die leere Hülle des Fliegers zu sehen bekommen. Die Installation der Technik im Innenraum ist noch in vollem Gang. Aber schon bald muss der erste A380 flugtauglich sein. Der Jungfernflug ist noch vor dem Frühling geplant. Der Airbus A380 ist seit Jahren das Thema für Toulouse.
Il est beau, mais aussi immense.
Oh, ist der schön, sagt dieses kleine Mädchen. Aber auch riesengroß, fügt sie skeptisch hinzu. Ihr kleiner Bruder ist dagegen bedingungslos begeistert.
J'aimerais bien travailler plus tard sur la 380, parce que c'est vrai que c'est immense ce qu'ils font.
Wenn er erwachsen wird, möchte er bei Airbus arbeiten. Dem Wunsch stimmt seine Großmutter sofort zu. Airbus stelle die Zukunft von Toulouse und ihrer Enkel dar, sagt die Besucherin optimistisch. Allein Airbus beschäftigt zurzeit 15.500 Menschen. Insgesamt hängen im Departement Haute-Garonne direkt oder indirekt 70.000 Arbeitsplätze von der Luftfahrtindustrie ab. Bei einer Arbeitslosigkeit von knapp 11% ist dies ein bedeutender Faktor. Das war schon so um 1930, zu Zeiten des begeisterten Piloten Antoine de Saint-Exupéry. Die legendäre Fluglinie Latécoère, für die Saint-Exupéry ab 1926 flog, hatte ihren Hauptsitz in Toulouse. Daher die Begeisterung für die Luftfahrt, die auch Toulouse-Troubadour Claude Nougaro teilte.
Aujourd'hui tes buildings grimpent haut. À Blagnac, tes avions ronflent gros.
David Voskuhl, Sprecher von Airbus, erklärt.
Bei der A380 ist es so, dass die großen Sektionen aus Hamburg, aus England und aus Spanien per Schiff kommen. Zunächst nach Frankreich, dort an die Mündung des Flusses Garonne gebracht werden. Mit dem Binnenschiff noch ein wenig Garonne aufwärts. Und letzten 200 Kilometer, gut 200 Kilometer, werden per Straßenkonvoi hier bis Toulouse zurückgelegt.
Eine etwa 200 Kilometer lange Landstraße vom Hafen bei Bordeaux bis nach Toulouse musste erweitert werden. Die Riesenteile des Fliegers passen halt nicht auf normale Landstraßen. Brücken mussten erhöht, Umgehungsstraßen gebaut werden. Wenn das nicht ging, wurden einfach die Straßen durch die Dörfer verbreitert. Zum Beispiel in Levignac, einem Dorf westlich von Toulouse. Einmal in der Woche fährt ein Airbus-Konvoi durch den Ort. Dafür muss der normale Verkehr eine knappe Stunde stillgelegt werden, erzählt Etienne, während er in der Bar seinen kleinen Roten schlürft. Die Durchfahrt des Airbus-Konvois durch unser Dorf braucht wirklich lange. Während dieser Zeit, eine knappe Stunde, steht das Dorf still. Um die Passage zu erleichtern, hat Airbus sogar die Hauptstraße erweitert, die Bürgersteige verengt und Parkplätze gebaut, sodass wir unsere Autos von der Straße holen können.
Par rapport à ça, ils ont fait les trottoirs, ils ont fait des stationnements intérieurs et extérieurs. Ils ont été obligés de faire des parkings pour pouvoir garer les voitures en extérieur de la route principale.
Die Passage durch die alten Ortskerne ist für die Lkw-Fahrer von Airbus Millimeterarbeit. Die sehr breiten Konvois, die die A380 Rumpfteile transportieren, müssen von Lotsen gelenkt werden, damit die Wände der altersschwachen Häuser nicht berührt werden. Ein Airbus-Mitarbeiter. Das ist das, was wir riskante Durchfahrten nennen. Die LKWs fahren Stop and Go durch die Dörfer. Aber die Fahrer haben alle technischen Hilfsmittel zur Verfügung, um durchzukommen. In einer Gegend, in der so viele Existenzen von Airbus abhängen, hat der Umweltschutz keine Chance. So boomt die Luftfahrt in Toulouse weiter. In wenigen Jahren sind zahlreiche neue Werke um den Flughafen von Blagnac direkt neben den Hallen von Airbus entstanden. Nach offiziellen Zahlen sind allein im Jahr 2004 an die 2000 neue Unternehmen in der Region gegründet worden.
Oh, Toulouse.
Der neue Riesen-Airbus, ein Beitrag von Barbara Schulte war das.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind. Und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021, Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 4-19-18. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 287. In der Dezemberausgabe von Direkt aus Europa auf Deutsch ist auf Seite 27 die Weihnachtsmarke der österreichischen Post zu sehen. Und auf dieser Briefmarke hat die Post Österreich falsch geschrieben. Mit rundem Schluss-S statt mit langem S. In der lateinischen Schrift gibt es nur das runde S, aber bei deutschen Buchstaben unterscheidet man langes und rundes S. Auf dieser Sondermarke sieht man durch den Eingang des Salzburger Doms auf den Weihnachtsmarkt und auf die Franziskanerkirche. In Salzburg war der Weihnachtsmarkt vom 20. November bis 24. Dezember 2004 geöffnet. Aber am 21. November gedachte man am Totensonntag der Toten. Deshalb hatte der Weihnachtsmarkt in Köln ebenso wie in vielen anderen deutschen Städten erst ab 22. November geöffnet. Zum Kölner Weihnachtsmarkt kommen nicht nur viele Touristen, sondern auch viele Taschendiebe. Aber in Köln machen das ganze Jahr über viele Zigeunerkinder die Stadt unsicher und rauben sowohl Touristen als auch Kölner Bürger aus. Darüber spricht man schon seit vielen Jahren, aber darum hat sich lange niemand gekümmert, bis die Zahl der Taschendiebstähle so groß wurde, dass man dagegen etwas tun musste. Und 1997 wurde eine Einsatzgruppe der Kölner Polizei zum Kampf gegen Taschendiebstähle gegründet. Seitdem machen Tag für Tag 25 Polizisten Jagd auf Taschendiebe. Sie gehen zum Beispiel hinter Kindern, die sie schon kennen, her. Und wenn ein Kind etwas zu stehlen versucht, wird es festgenommen, ehe es jemandem etwas wegnehmen kann. Stehlende Kinder kommen nicht ins Gefängnis, sondern werden in einem Kinderheim untergebracht. Dadurch werden die Familien verunsichert und schicken das nächste Kind nicht mehr zum Stehlen in die Stadt, weil sie Angst haben, dass auch noch das nächste und übernächste Kind in ein Heim kommt. Dadurch ist der Anteil der Diebstähle, die von Kindern begangen wurden, zunächst von 50% auf 10% gesunken. Aber 2003 wurden nach Meinung der Polizei in Köln 80% der Taschendiebstähle von Kindern aus Jugoslawien begangen. 2003 wurden in Köln 12.000 Taschendiebstähle angezeigt. Das sind viel mehr als in irgendeiner anderen deutschen Stadt. Unter den Dieben sind natürlich auch deutsche Kinder und auch Erwachsene. Und vielleicht wird der Anteil der Zigeunerkinder zu hoch geschätzt, weil die Polizisten auf diese Kinder besonders achten. Ein Junge ist schon in einem geschlossenen Heim untergebracht worden, das er auch in der Freizeit nicht verlassen darf. Und mehrere Familien, die ihre Kinder als Taschendiebe eingesetzt haben, mussten das Land verlassen. Aber ob die Zahl der Diebstähle 2004 gesunken ist, weiß man erst, wenn der Dezember vorbei ist. Denn das Weihnachtsgeschäft ist die Hauptsaison der Taschendiebe. Die 25 Polizisten von der Einsatzgruppe gehen natürlich nicht in Uniform auf die Straße, sondern ermitteln in Zivilkleidung. Sie beobachten zum Beispiel eine Touristengruppe, die einem Mann zusieht, der Pantomimen macht. Da die Touristen eine Gruppe bilden, fühlen sie sich sicher und passen nicht auf. Wenn der Polizist dann sieht, wie sich jemand der Gruppe nähert, geht er da auch hin, um bei einem Taschendiebstahl gleich eingreifen zu können. Viele Zigeunerkinder kennen die Polizisten schon und wenn sich so ein Kind einem Touristen nähert, der da mit einem Rucksack steht, können sie sich schon denken, was da gleich passieren wird. Aber immer wieder kommen neue Zigeunerfamilien in die Stadt, deren Kinder die Polizisten noch nicht kennen. Diese Familien haben in Köln kein Aufenthaltsrecht, sondern werden nur geduldet und erst abgeschoben, wenn etwas passiert ist. Manche Familien werden in Köln schon seit mehr als 10 Jahren geduldet. Da sie nur geduldet sind, brauchen ihre Kinder nicht zur Schule zu gehen. In einer Begegnungsstätte können sie lesen, schreiben und rechnen lernen und während dieser Zeit können sie keine Diebstähle begehen. Aber was sie nach dem Unterricht machen, weiß man nicht. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 287. Danke.